dann war das Ende der Geschichte, dass du an der Tankstelle gelandet bist und dann, keine Ahnung, irgendwelche Frauen, die dort vollgetankt haben, versucht hast noch abzuchecken. Ey, du siehst aber gar nicht so aus, als würdest du einen Diesel fahren.
1 Live. Bratwurst und Baklava.
Hey Leute, willkommen bei einer neuen Folge Bratwurst und Baklava, eurem gut gelaunten Süßgebäck und der langen, langen Wurst. Hier ist mein Buddy Özcan Kosa und ich bin...
Bastian Bielendorfer is in the house, yeah. Come on, this is Basti. Basti,
ich denke,
was geht ab?
Drüber nach, mir da einen Klingelton rauszumachen, Digga, das ist wirklich gut. Das gefällt mir richtig gut. So eine Rapper-Einweisung, so weißt du, wie man auf die Bühne kommt.
Boah, das wird mega. Also nur für dich halt einfach.
Weißt du, was eine der unangenehmsten Sachen ist, die man zu Leuten sagen kann, die so rappen? Weil ich war letztens in der Fernsehshow und da saß jemand im Publikum. Natürlich wusste das Fernsehteam vorher, dass das ein Rapper ist, offensichtlich. Also der sollte irgendeine Frage zu irgendeiner Stadt beantworten, ne? Keine Ahnung, was weiß ich, Hückeswagen. Und die sagten, ja, aber Tom, du bist doch auch Rapper. Rap uns doch mal was. Und dann so er so völlig unvorbereitet, natürlich wusste er, dass er gefragt wird und hatte voll was vorbereitet, fing einfach so an im Sitzen mit einem Glas Wasser zu rappen. Und das war halt so, das war so öffentlich-rechtlich, wie es nur geht. Das war wirklich ganz schlimm. Also ich finde, Leute, das ist wie bei uns, das ist der gleiche Satz, den du auch kennst, der schlimmste Satz der Welt ist als Stand-Up-Comedian. Mach mal einen Witz. Rap mal was, tanz mal was, so Alter, ohne Scheiß, wenn du Glasbläser bist, dann kommt doch auch keiner und sagt, ey, blas mal ein Glas jetzt, hier kommt, blas mal ein Glas.
Bei mir
ich finde das
auch
total seltsam.
Mach mal, mach mal. Das habe ich ja auch in der Show, Alter, genau diesen Moment, dieses, mach mal. Und wenn du auf der Straße erkannt wirst, mach mal, mach mal. Das ist schon lustig irgendwie, weil das ist auch, wir sind ja keine Witzeerzähler, Basti.
Aber
wir sind ja Stand-Up-Comedians.
Wenn wir es wären,
ja auch selbst
wären,
ja.
Wie Markus Krebs oder so. Glaubst du, Markus Krebs hat Bock, dass auf jeder Feier von Tante Erna irgendwie der Schwibschwager dritten Grades aus Görlitz-Borna zu ihm sagt, komm, mach mal drei Witze, mach mal deine... Ich glaube, der macht das sogar dann, weil der kann die drei Witze dann halt geil erzählen.
Aber bei welchen Berufen wäre es richtig unangenehm? Also jetzt...
Proktologe. Komm, mach mal.
Oder,
komm, schieb mir
oder
mal ein
Prostituierte? So, mach mal.
Naja, Prostituierte gehört zu den Jobs, die man bei Familienfeiern vielleicht nicht so lange diskutiert.
Ja, aber überleg
muss
mal, die so, ich kann nicht
sein, oder?
Ja, das muss richtig strange. Also ich glaube, wenn du das beruflich machst, also Prostituierte, also nicht Mädels, nicht, dass ihr uns falsch versteht, das ist ja der älteste Beruf der Welt. Aber
ich habe da
ich glaub,
auch volles Verständnis für und Respekt. Jetzt werden uns wieder Leute schreiben, Zwangsprostituierte, bla bla bla.
Ja,
aber am Ende
nein,
des Tages,
aber
Menschen entscheiden da selbst, also können zumindest,
genau.
Wenn Menschen für sich selbst entscheiden, das machen zu wollen, finde ich das total legitim und völlig in Ordnung.
Ja, das finde ich auch total in Ordnung. Also wenn eine Frau oder ein Mann sagt, hey, ich prostituiere mich und das ist voll in Ordnung, deswegen ist das ja auch in Deutschland erlaubt, weil es gibt ja Bordelle, wo die halt ihre Dienstleistung anbieten. Da habe ich auch Heidenrespekt. Aber ich glaube halt, wenn du dann so vorgestellt wirst.
Für Blödsinn.
Ja, denke ich auch. Aber wenn du dann so vorgestellt wirst, so, Mama, das ist Samantha und Samantha, was machst du beruflich? Ich bin Prostituierte. Aber nicht in so einem billigen Schuppen, aber dann so noch so. Aber nicht in so einem
Keine
billigen
Sorge.
Schuppen. Also
nee, nicht Subway, schon Edelgastronomie, weil mir gibt's schon ab 500 aufwärts. Dann sagt die ganze Familie so, ah, okay, ja dann, ey, Samantha, alles cool. Nee,
aber dann sagt die Schwiegermama, kann ich bei euch Praktikum machen?
2 Wochen kleine Handarbeit. Nee, aber die, kennst du nicht die Story von dem Mann aus Amerika? Das war vor 1-2 Jahren in den Medien. Weil ich glaube, die beide im Krankenhaus gelandet sind, weil er seine Tochter dann geschlagen hat und so, das ist eigentlich tragisch, aber die Story dahinter ist, da hat sich ein Mann eine Escort-Dame ins Hotel bestellt und eine Stunde später stand seine eigene Tochter vor der Tür.
Und, ja, den Porno habe ich auch gesehen.
Nee, in dem Fall war es real life und das ist wirklich passiert. Und ich glaube, da weißt du dann auch nicht mehr, was du sagen sollst. Der Vater guckt die Tochter irritiert an, weil sie nun mal in diesem Gewerbe arbeitet. Die Tochter guckt den Vater irritiert an, weil er nicht schön bei Mutti zu Hause gemeinsam Jeopardy guckt, sondern sich irgendwie einschwängeln lässt. Das ist so eine Situation, dann kannst du dich an eine der unangenehmsten Situationen in deinem Leben erinnern?
Boah, das ist aber richtig unangenehm, Alter, für
das
beide.
Das ist richtig unangenehm. Das
aber die entscheidende Frage ist ja, hat er sie dann weggehauen?
naja, wenn er vorher mit PayPal bezahlt hatte.
Oh shit, oh mein Gott, nein, jetzt wird's echt ekelhaft. Aber das ist, also ich glaube, was Unangenehmeres gibt es gar nicht auf dieser Welt. Also ich glaube, das ist schon das, so das Zenit, oder?
Aber komm, jeder von uns erzählt mal das Unangenehmste, was ihm je passiert ist.
Ja, das Unangenehmste.
Soll ich anfangen, damit du nachdenken kannst?
Ja, erzähl mal. Ich bin echt, ich muss echt noch grübeln, so überlegen.
Also, ich bin als Kind, und allein das ist schon unangenehm zu erzählen, auf den Reiterhof gefahren. Mit meinen Großeltern. Ich will auch nicht, dass du dich darüber lustig machst. Meine Großeltern sind der kleine Spot, wo du nicht dran gehst. Verstehst du? Da wird kein Gag drüber gemacht. Ich liebe meine Großeltern.
Nicht.
Die sind sehr gute Menschen gewesen, die sind mit mir als Kind zum Reiterhof gefahren. Das war total schön. Das einzige Problem war erstens, ich war der einzige Junge auf dem Reiterhof. Natürlich, weil mit 10 Jahren reitet kein Junge mehr, sondern da reiten nur Mädchen. Wurde also die ganze Zeit als entweder tuckig, obwohl ich erst 10 war, also die Mädchen waren also 14, 15. Oder halt, es war ungewöhnlich, dass ich als Junge da war. Und ich hatte einen sauerländischen Reitlehrer, der so richtig so nüchterner alter Mann, weißt du, mit so einem Korthut auf, der immer so hopp, 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 hopp. Der hat eigentlich nicht viel gesagt, außer hopp, hopp, hopp und irgendwie gerade sitzen. Der hat mir dann auch, weil ich nicht gerade sitzen wollte auf dem blöden Pferd, hat er mir immer so einen Stock in den Rücken gebunden mit zwei
Drähten. Ich dachte schon, in den Arsch geschaut. Weil ich nicht gerade sitzen wollte, hatte ich einen Stock im Arsch.
Hat er eine klassische Pinocchio aus mir gemacht. Nein, er hat mich da hinten auf dem Pferd festgebunden mit den Armen so, weißt du, so ein bisschen wie Jesus. Das sah echt nicht gut aus. Also ich bin halt mit den Armen abgespreizt vom Körper, also so, als wenn ich gekreuzigt wäre, durch Sauerland geritten. Und wir hatten immer eine Reitstunde in so einem Modell, weißt du, in so einer Halle. Ja, ja. Damit ich gerade sitze da drauf, ne? Schön die gerade sitzen. Das war wichtig. Und ich bin einmal, also wir haben immer in der Halle geritten und einmal in der Woche Ausflug geritten. Ausflug war ganz cool, dann bist du halt irgendwo durch den Wald oder ein Feld oder so. Und in der Halle war halt so ein bisschen öde, ne? Und ich war nicht gut im Reiten, so ich in gar nichts gut war. So. Also alles Körperliche, weißt du ja selber, ist bei mir. Ich bin ja wirklich froh, dass ich aufrecht sitzen kann. Jedenfalls bin ich dann einmal, da hatte ich so die 10., 15., 20. Reitstunde. Ich konnte schon so ein bisschen was, Trab, Galopp und so.
Oh mein Gott, du bist richtig lang geritten?
Ich bin geritten. Ich bin mit meinen Großeltern fünf Jahre lang viermal im Jahr dahin gefahren.
Okay.
Ich war aber bis zum Ende scheiße. Also nicht, dass man jetzt glaubt, ich könnte heute auf ein Pferd springen oder so. Ich könnte es nicht. Aber jetzt kommt's. Mein Pferd hieß Smokey, werde ich nie vergessen, und war sehr ängstlich. Und dann kamen so Handwerker an die Halle und haben draußen was geschweißt. Und in dem Moment, wo die diese Schweißmaschine, oder nicht schweißen, sondern
was haben
so,
die? Flex, was haben die
eine
gemacht?
Eine Flex, die haben was geflext, so ein, die haben mit so einem, oh, ja, ich weiß, das S-Laute, fick dich. Die haben mit einer Flex, irgendwie so ein Brett oder irgendwas durchgeflext, was weiß ich. Und in dem Moment, wo diese Kreissäge anging, so, ging das Pferd durch. Und zwar richtig. Und ich hatte meinen Gürtel vorne an dem, hatte meinen Gürtel vorne so leicht, ohne es zu merken, eingehängt an dem Sattel. Der Sattel hat vorne so eine Art Haken. Und dann bin ich vom Pferd gerutscht und mit mir ist meine Hose hängen geblieben. Und ich hing kopfüber links an dem Pferd, aber meine Hose hing oben und mir hing der Pimmel raus.
Nein.
Und ich bin mit freigelegten Pimmel, kein Scheiß, ungefähr 10 Minuten lang von diesem Pferd auf dem Kopf durch die Halle gezogen worden. Also mein Kopf kam
jetzt
nicht auf Boden,
Alter.
Ich hing einfach nicht, und die haben versucht, das Pferd einzufangen. Und es war einfach unfassbar. Kannst du dir vorstellen,
erklärt,
da waren so
10
Mädchen um die 14
einiges.
Jahre bei. Ich wollte irgendwie als cooler Typ gelten und hing dann mit freigelegtem Pimmel an diesem Pferd. Ich glaube, das war das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Meine Großeltern standen auch in der Halle und guckten zu. Und es war einfach nur alles, es war so fürchterlich. Es war das Fürchterlichste, was mir jemals passiert ist.
Aber das erklärt einiges, Basti. Das erklärt einfach diese 10 Minuten Überkopfhaltung. Wahrscheinlich dann sind ein paar Hirngefäße geplatzt und das erklärt jetzt einiges. Jetzt wahrscheinlich
ja,
auch der Sprachfehler. Der Sprachfehler.
Der kam erst da, als das Blut aus meinem Pimmel in mein Hirn sagte, ja.
Aber das ist wirklich dein Pipi war draußen, oder was? Boah,
mein
das ist als
Pipi.
Kind. Ja, Alter, du bist ja 10 Jahre alt, Mann. Das ist ja dein Pipi, Alter.
Mein Pipi.
Dein Pullemann.
Ey, ohne Scheiß, ich finde immer Eltern, die das bei ihren Kindern, du bist ja auch Papa, ich finde ja. Eltern, die vor ihren Kindern, also die Kinder zum Beispiel, das Kind muss Pipi. Und dann gibt's ja Eltern, die gehen mit ihrem Kind ins Gebüsch, so wie meine Eltern das gemacht haben. Und dann gibt's Eltern, die ziehen ihrem Kind einfach irgendwo die Hose runter, so weißt du, so 3-4-jährigen Jungs, und lassen die an eine Laterne pissen. Dem ja, Kind ist das vielleicht noch nicht bewusst, Alter. Aber da denke ich auch immer so, ey, das weiß ich nicht, das sollte man irgendwie nicht machen.
Ja, das ist aber auch dumm, weil letztendlich musst du das Kind ja erziehen. Du musst ja einfach zeigen, so hey, jetzt hier in der Öffentlichkeit pissen, ist jetzt, wenn das jeder machen würde, dann wäre es wie in Bayern am Oktoberfest. Aber nein, aber letztendlich ist es auch zu zeigen, so hey, du musst es jetzt noch halten und jetzt müssen wir halt irgendwo hin. Und das ist halt ein Lernprozess. Ich mag das auch nicht. Ich mag das auch überhaupt nicht. Aber das ist wirklich peinlich, Basti. Hey, das war für dich bestimmt richtig schlimm. Weil ich denke mir so, als Kind, also ich glaube, wird mir das jetzt als Erwachsener passieren, weißt du, dass ich vom Pferd fall und mein Pimmel hängt raus und und ich werde da mit dem Pferd. Und dann würde ich einfach wieder, wenn das Pferd anhält, würde ich sagen, und, wie fandet ihr die Choreografie? Weißt du, so? Ja. Du kannst dich noch irgendwie so rausreden, so. Haben wir es im Kasten? Irgendwas würde ich sagen, weißt du, aber als Kind, du hast da wahrscheinlich geweint, nein, oder? Das war bestimmt.
Alter, ja, ey, das war
das. Das war schrecklich, Alter, du hattest meine, auch Angst.
Oh, das, alles. Ich hatte Todesangst, dass das Pferd mich irgendwo gegen die Wand stell mir vor, es wäre noch was Schlimmes passiert, ich wäre dabei noch gestorben. Dann hätten sie meinen toten Leichnam nachher mit freigelegten Pimmel von diesem Pferd abschrauben
ach,
müssen.
Scheiße,
also, ey, es war wirklich, in dem Moment war es nicht cool, im Rückblick schon. Ich habe letzte Woche doch so ein Breakdance-Video von so einem Typen geteilt bei Instagram. Der eine Breakdance-Choreo macht und dann am Ende der Choreo auf einmal seine Hose runterzieht und dann so ein 360, keine Ahnung, wie man das nennt, weil so auf einer Hand in der Luft springt vorm Publikum so und so, dass man alles sieht. Und da habe ich ja drunter geschrieben, ey, ich habe ein altes Video von meinem Kumpel Özcan Kosa aus seinen Breaker-Zeiten gefunden. Ja, hat's auch gesehen, ne?
Ja, ja, ich habe mich totgelacht, Alter, weil der Typ hat's ja mit Absicht gemacht. Das war ja das Aber Krasse.
Weißt du, der hat es mit Absicht gemacht, aber weißt du, was das wirklich Krasse war? Dass mir, ungelogen, locker 50 Leute geschrieben haben, was für ein krasser Motherfucker du bist, was du damals für Nummern abgezogen hast. Die haben es ernst genommen, dass du das warst. Und ich habe es natürlich nicht richtig gestellt.
Nein, also, wollte ich auch? Ja, aber das hätte schon so hinkommen können. Also ich hätte schon solche
das
Sachen
schon zu dir gepasst.
Ja, ja. Nee, mir war das damals egal, Alter. Ich wollte einfach die Menschen unterhalten und lachen.
Ich schäme mich da auch nicht. Aber jetzt kommt das Peinlichste, was du hier erlebt hast. Das lasse ich dir nicht entgehen.
Hey, Bro, also das Peinlichste, also mir waren schon einige Sachen peinlich, aber ich habe mal auch, ich weiß nicht, das hatte ich ja auch mal, eigentlich so das Unangenehmste war ja das mit diesem Auftritt, wo ich dir gesagt habe, mit dieser Fremdgehnummer.
Oh, ja.
Das war für mich, glaube ich, persönlich so das Unangenehmste, weil ich bin schon so ein empathischer Typ und ich habe mich dann versucht, in diesen Menschen hineinzuversetzen. Das hat mich dann voll gefistet so. Weil das war, ich weiß nicht, also so peinliche Momente.
Warte mal, Fremdchen, du mal Sekunde, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Was war denn das?
Nee, ich hatte mal einen Auftritt bei so einem Typen in der Gastronomie. Der hat mich gebucht und ich habe in meiner Show so eine Nummer über Fremdgehen. Und dann habe ich halt so, weißt du, und bis dahin haben die sich kaputt gelacht. Das war so 2013, also so in der Zeit, wo ich neu angefangen habe mit Stand-Up. Und dann kam diese Fremdgehnummer, Alter, und es war Totenstille im Laden. Und es waren so 60, 70 Leute da. Es war halt seine ganze Family war da, Freunde und halt noch ein paar Gäste. Und dann hat sich halt, danach war die Stimmung am Arsch. Und er hat dann zu mir gesagt so, Malaga, das tut mir leid, weil der war Grieche, der so, das kannst du nicht wissen, aber vor 2 Tagen ist meine Frau mit meinem besten Freund fremdgegangen. Und das Krasse war aber, dass sein Kumpel, das ist sein bester Freund, okay, der hat sich von seiner Frau getrennt und er hat halt gesagt so, hey, du bist mein Bruder, du schläfst nicht irgendwo auf der Straße oder im Hotel, du kommst zu mir nach Hause.
Oh nein.
Und dann ist er halt zu ihm nach Hause und hat dann seine Frau. Und die zwei haben
dann
miteinander.
Hat ihm seine Frau das so flackig gezeigt. Ernsthaft?
Ja, Mann. Ja,
das
Mann.
War ey, das von war seinem besten Freund, ne?
Das war, ja, aber das war schon krass, Basti, Alter. Ey, das war...
Aber die Story kannte ich nicht. Oh, wow, das ist...
Achso, ich hab gedacht, ich hatte die schon erzählt, Mann.
Nee, die hat mir noch nicht erzählt.
Hey, Bro, das war so unangenehm. Ich war so, oh mein Gott. Als er mir das noch gesagt hat, danach, weißt du, nach dem Auftritt geht man so raus, weil das war halt so die Anfangszeit, da haben wir mit den Leuten gechillt und geredet und allem drum und dran. Und das war so unangenehm, weil alle haben halt so voll das Gesicht gezogen. Alle waren halt so, boah, scheiße, jetzt, das hätte jetzt nicht kommen dürfen. Und ich hab's halt nicht gewusst, weil ich hab halt gemeint, ich so, weil die Nummer geht halt auch noch so. Ich so, Fremdgehen ist für mich das Allerschlimmste. Ich bin noch nie fremdgegangen. Ich hab die Mädels immer gekannt, weißt du? Und so hab ich dann angefangen. Und ich so, überleg mal, du erwischst deinen Partner beim Fremdgehen. Und dann sag ich halt, man muss immer unterscheiden, weil Deutsche sind korrekt. Ich meine so, Deutsche, Türken, Schwule und so. Und dann, weißt du, wenn du halt sagst, du erwischst deinen Partner beim Fremdgehen, du kommst nach Hause und dann mache ich das halt. Du gehst so rein, machst die Tür auf und was sagt ein Türke, was sagt ein Deutscher? Und ich glaube, das hat dann bei ihm, weil der hat komplett die, glaube ich, auch noch in Flagranti erwischt. Boah, Alter, das ist richtig Heavy Metal. Was würdest du machen, Basti? Wenn der Reini, wenn du kommst so nach Hause.
Und der Reini ist hier am kräftig abjerken mit meiner Lady. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, weil Reini Remford, das wissen viele nicht, ist natürlich schon, das ist schon ein sexy Typ. Also wenn der den Raum betritt dagegen, da steigt die Luftfeuchtigkeit schon um 50%, wirklich. Das ist,
nein, aber nicht, dass du mich falsch verstehst. Also ich meine das jetzt nicht auf Bezug mit deiner Frau, weil ich kenne deine Frau, ich schätze sie sehr, ist ein toller Mensch und ich weiß auch, dass ihr euch treu seid. Nee, aber ich meine halt generell, wenn du einen Partner hast und wie würdest du reagieren?
Habe ich dir ja mal erzählt, dass ich das im Nachhinein bei meiner allerersten Freundin erfahren habe, dass die mir fremd gegangen war, wobei ich nicht weiß, wie weit es da ging. Aber in Flagranti habe ich nie jemanden erwischt. Da gibt's ja so viele, viele Gags und Varianten drüber, weißt du, und das besonders in den USA, besonders viele Morde daraufhin geschehen, was einfach klar, das ist halt das, was man in den USA nie hören will. Gewalt entsteht halt auch dadurch, dass sie schnell verfügbar ist. Und wenn du in deiner Nachttischschublade oder in deinem Kleiderschrank ein Luftgewehr, ein Gewehr hast oder ein Sturmgewehr oder so eine Scheiße, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es in so einem Moment benutzt, anstatt, keine Ahnung, einen Aschenbecher zu werfen, was die Leute überleben werden, einfach viel größer. Deswegen werden in den USA in solchen Situationen viel mehr Menschen umgebracht.
Und aber
vor Gericht. Ja, aber vor Gericht zum Beispiel ist es ja, Beispiel, du erwischst deine Frau dabei und du kriegst einen Blackout und schießt auf die oder erschlägst die mit einem Baseballschläger oder so, dann wird dir das im Gericht als strafmildernde Umstände anerkannt, weil du halt nun mal nicht zurechnungsfähig warst. Vielleicht, ne, das nicht unbedingt, aber das kann als strafmildernd gewertet werden. Ich kann dir nicht sagen, wie ich reagieren würde. Ich glaube, man würde einfach die Wucht meines Herzens, das in zwei Teile bricht, hören.
Ja, klar, natürlich. Also ich denke auch, ich glaube, ich würde nicht mal was machen. Ich glaube auch, wenn ich so reinkommen würde, ich würde es sehen, ich würde die Tür wieder zumachen, ich würde rausgehen und einfach mal sagen, fuck you. Scheiß drauf, es lohnt sich ja nicht, weil am Ende des Tages änderst du ja dadurch gar nichts. Ich habe mal in einem Gefängnis eine Show gehabt, Basti. Du hast ja auch mal in einem Gefängnis gearbeitet, hast du mir gesagt, gell?
Ja.
Und da habe ich einen Mann kennengelernt, Albaner, der hat das, dem ist das wirklich auch passiert. Also der ist nach Hause gekommen, hat beiden in Flagranti erwischt und dann hat er die getötet, beide.
Krass.
Und der war dann, der hat dann lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung bekommen, weil man ihm gesagt hat, also er hat gemeint, er weiß es nicht mehr. Der so, ich hatte einen Blackout, hat er gesagt. Ich weiß nicht mehr. Und ihm hat man aber gesagt, es war ein Ehrenmord, weil er Albaner ist und Albaner haben so eine Ehrengeschichte und deswegen hat er beide umgebracht und deswegen hat er keine Chance und dann hat er noch mit Sicherheitsverwahrung. Also der war so, mein Leben war perfekt. Ja, der hat gesagt, mein Leben war perfekt, Alter. Der so, ich hatte einen Job, ich habe noch nie was in meinem Leben gemacht, sagt er. Ich hatte noch nie ein Problem, gar nichts. Alles war, ich hatte nicht mal einen Strafzettel, hat er gesagt. Aber dann kam dieser Tag, der so, ich bin in die Arbeit, aber dann ging's mir nicht gut. Mir war dann so schwindelig, dann bin ich zum Arzt, hab mich krank schreiben lassen und dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann, bam. Das ist schon krass, Alter. Also
dieses einen Moment, der dein Leben verändern kann, das sind immer die Dinge, die wir natürlich nicht begreifen. Also nicht nur sowas, dass deine Partnerin fremd geht, auch das ändert dein Leben komplett.
Klar.
Aber wirklich die aller simpelsten Dinge. Also du rutschst aus und du fällst halt eben mal nicht auf die Couch oder du fällst nicht auf deinen Arm, sondern du fällst mit deinem Kopf auf die scheiß Tischkante und du bist tot. Ne, also selbst das kann passieren. So, ich habe letztens noch eine Doku gesehen über jemanden, da hat man jahrelang versucht rauszufinden, von wem der ermordet worden ist. Nachher hat irgendein Forensiker dann rausgekriegt, dass der einfach sehr unglücklich gestürzt ist. Die ganze Bude war voller Blut, weil der hingefallen ist, ist mit dem Kopf auf die Tischkante. Und es war aber in der halben Wohnung, im Badezimmer, im Schlafzimmer war überall Blut. Und deswegen haben die gedacht, da wäre jemand gewesen, der ihn geschlagen hätte. Ne? Wäre ja auch naheliegend.
Okay.
Ja. Aber so wie es eigentlich war, der war ausgerutscht auf die Tischkante, ist blutend durchs ganze Haus gelaufen und ist irgendwann dann daran verblutet, in der Badewanne oder ich glaube auf der Toilette oder so. Du kannst halt, oder das gleiche ist auch, ich fahre zum Beispiel, doofes Beispiel, aber ich fahre super ungerne Landstraße. Ich weiß, ich bin kein ängstlicher Autofahrer oder so, aber Landstraße finde ich total ätzend, wenn dir die Autos mit 100 entgegenkommen. Und ich denke bei jedem, also nicht bei jedem Auto, das wäre ja anstrengend. Aber zum Beispiel, wenn ich oben an der Ostsee bin, wo wir ja oft Urlaub machen, da ist nur Landstraße.
Oh, da ist echt gefährlich,
Da ist nur Landstraße. Und alle 300 Meter ist ein Kreuz. An jedem Baum ist eigentlich gefühlt ein Kreuz, wo irgendeine arme Sau draufgegangen ist. Und du denkst immer, Landstraße heißt einfach, der fährt dir einer mit 100 Stundenkilometer entgegen, ihm fällt die Kippe runter, ihm fällt das Handy runter oder keine Ahnung. Er liest eine SMS und er zieht einen halben Meter nach links in deine Fahrbahn rein. Auf der rechten Seite sind Bäume, die sind 200 Jahre alt und dick wie 2 Meter dick. Das heißt, du hast gar keine Chance mehr in dem Moment.
So. No chance.
Und das ist wirklich krass. Also das unterschätzt man, glaube ich, komplett. Ich finde Landstraße super unangenehm zu fahren. Weil auf der Autobahn, natürlich kann dir das auch jederzeit passieren, aber ich finde den Gegenverkehr ohne Leitplanke echt gruselig, wenn dir Leute mit 100 entgegenkommen und du denkst, der müsste jetzt nur einmal kurz links rüberziehen, du bist im Arsch, du kannst nichts mehr machen.
Ja. Ey, definitiv.
Und sowas passiert ja auch oft genug.
Du hast vollkommen recht, es gibt wirklich so Momente, die einfach dein Leben verändern. So, wobei man ja sagen muss, ich glaube, klar, Tod ist etwas Schreckliches, aber dann zieht es halt nichts mit sich. Aber es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel dadurch kein normales Leben mehr führen können. Durch einen Unfall oder durch Schicksalsschläge. Es muss dir nicht mal was passieren. Ich glaube, wenn man auch zum Beispiel jemanden erwischt, so wie wir es gerade vorhin besprochen haben, dann kann das ja auch sein, dass das dich in deiner psychischen Verfassung so runterzieht, dass du nie wieder einem Menschen traust.
Genau, oder, ja klar. Also da muss ja nicht mal, muss ja nicht, dass der Extremfall passieren, was bei dem Albaner passiert, von dem du gerade sprachst, sondern es reicht ja völlig, dass du nicht mehr in der Lage bist, Vertrauen aufzubauen. Es reicht ja völlig, dass ich glaube, dass vielen Leuten, denen sowas passiert, die einfach auch in eine tiefe Depression fallen. Weil stell mal vor, du hast keine Ahnung, du hast ein Haus gebaut mit deiner Frau, ihr habt 2, 3, 4 Kinder, alles läuft mega, du bist total glücklich, du bist glücklich in deinem Job und du kommst nach Hause und genau das passiert. Und in diesem einen in dieser Millisekunde, wo, keine Ahnung, dein bester Freund, der gerade auf dem Wohnzimmertisch am Machen ist, ändert sich in diesem einen Moment dein gesamtes Leben. Alles, woran du geglaubt hast, ist nicht mehr da. Alles, woran du, auf das du gehofft hast, keine Ahnung, gemeinsam alt werden, die Kinder zusammen durch die Schule bringen, was weiß ich, alles ist in diesem einen Moment zu Ende.
Bam, auf einmal, gell? Das ist so, du so, oh shit, ah ja klar, das geht ja alles durch deinen Kopf in dem Moment. Und ich glaube, das Schlimme ist halt auch noch, das ist mein bester Freund. Das ist, glaube ich, noch das Harte.
Da verlierst du dann gleich 2 Menschen, aber keine Ahnung, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist noch schlimmer, stimmt, aber ich glaube auch bei einem Arbeitskollegen oder so, weißt du, wenn sie so, keine Ahnung, ja, und der Jörg, das und der da, der wollte immer mal mit mir irgendwie gemeinsam in eine Fortbildung und so. Ja, also, aber es gibt ja auch, also auch andere Seite der Medaille. Es gibt halt auch Paare, in denen sowas vorkommt und entweder in denen das normal ist, also offene Beziehung, finde ich immer krass, wenn Leute sowas hinkriegen.
Das ist echt krass.
Habe ich persönlich, klingt jetzt doof, soll auch kein Vorteil sein, aber habe ich in meinem persönlichen Umfeld nur in homosexuellen Beziehungen mitgekriegt. Also 2 schwule Männer, wo das total okay ist, wenn man mal irgendwo versackt mit einem Typen oder so. Hm. Das gibt sicherlich auch bei Mann Frau oder bei Frau Frau, aber bei
Alter,
schwulen
aber
Männern,
ich,
keine Ahnung.
Ich habe 2 Freunde, die sind beide in einer Ehe, Homosexuelle, und bei denen ist das ein No-No-No-No-Go. So etwas zum Beispiel. Also genau das krasse Gegenteil. Und ich kenne einen Kumpel von mir, er und seine Frau, die haben eine offene Beziehung, genau andersrum.
Das ist so eine offene Beziehung. Muss man schon für gepolt sein, so, ne? Also das musst du schon irgendwie können. Also, keine Ahnung, Swinger ist nochmal was anderes, weil ich finde Swinger-Clubs Ich war nicht hier.
Das Härteste, was es gibt.
Ja, nein, weißt du, aber Swingerclubs stellen sich ja immer alle so vor wie Playboy-Menschen. Weißt du, du kommst da rein und da sind 20 heiße Typen und 20 heiße Frauen und alle haben geilen Sex, wie in so Filmen wie 50 Shades of Grey oder so. Aber die Wirklichkeit ist ja, du gehst in so einen traurigen Bungalow-Bau irgendwo bei Hückeswagen, da stehen dann so, sitzen so 5 fette Fernfahrer neben einer Portion Nudelsalat mit so einer Federmaske und so einem lustigen Slip. Und ihre 5 Ehefrauen, die alle Regina, Bettina oder Erika heißen, alle mit so relativ starker Intimbehaarung, über dir läuft 80er Jahre Musik und dann wird in so einem traurigen Latexraum gevögelt, den man nachher abduschen kann. Und du denkst so, oh, allein der Gedanke, mit diesen Leuten gemeinsam irgendwas Körperliches zu haben, würde mich schon so runterbringen. Es gibt wahrscheinlich auch Swingerclubs, in denen das anders ist. Aber wie willst du das auch kontrollieren? Meinst du, es gibt im Swingerclub draußen einen, der da steht, so eine Art Türsteher, und der sagt, nee, du siehst nicht geil aus, du darfst hier nicht mitvögeln. Gibt's sowas?
Ich weiß nicht, wie kommt man da eigentlich rein? Also ist es dann so, das ist ja auch, also ich weiß nicht, kommt man da, muss man
sich... Ich glaube, du zahlst einfach Eintritt. Nein, du stehst draußen an der Tür und du wirst da wirst da empfangen, glaube ich, an der Tür, dann musst du Eintritt zahlen, das kostet ja irgendwie sowas wie so eine Pauschale. Das fand ich immer lustig. Früher gab es noch diese ganzen Shows wie Piep und keine Ahnung, wie ist das andere noch? Also als wir jung waren.
Wahre Liebe.
Und dann hat man sich diese Scheiße immer angeguckt, weil Pornos, Lilo hast Wanders. Ein bisschen nicht rangekommen mit Lilo Wanders und hast immer darauf gewartet, dass irgend so eine Doku über irgend so einen Sexscheiß kommt, damit du irgendwie
drei Minuten
voll erbärmlich. aber genau so war es. Jeder Typ um die 30 bis 40 hat diese Sendung geguckt. Und ich glaube, die Macher von diesen Sendungen haben auch immer gewusst, so, wir produzieren das hier ausschließlich für 14- bis 16-Jährige. Kein erwachsener Mann setzt sich abends hin und sagt so, hey, ich hätte jetzt Bock, mir wahre Liebe anzugucken. Da läuft doch so eine geile Doku über den Swingerclub in Cottbus. Das will doch keine Sau sehen. Das interessiert doch keinen, außer 14- bis 16-Jährige. Jedenfalls, ich habe das immer geguckt dann und es war eigentlich immer das Gleiche, dass das genau so war, wie ich es gerade beschrieben habe. Die Bilder hinter den Kulissen waren immer richtig widerlich. Ich weiß aber, dass dann wurde auch immer, war total wichtig, dass die, dann saßen diese Typen immer da und dann meinten die, ja, ich bin ja nicht nur für Sex hier, hier kann man auch schön essen. Und ich denke so, Alter, du wiegst 140 Kilo, du hast nur einen Slip an und eine Federmaske und sitzt vor so einer Platte mit Frikadellen mit Gürkchen drauf. Hier kann man auch geil essen. Geh doch einfach, weiß ich nicht, zum All-You-Can-Eat-Pizza-Hut oder so, da wird's mal nicht gebumst, aber wenigstens ist noch lecker, was weiß ich, ey, das fand ich sowas von strange immer. Das ist wirklich, glaube ich, in vielen, ihr könnt uns ja mal schreiben, auf b&b@1live.de, wenn ihr schon mal im Swingerclub wart, wie das da abläuft, das interessiert mich wirklich, weil ich werde da in diesem Leben nicht hinkommen, weil ich will da auch echt nicht hin, aber ich möchte gerne mal wissen, wie ist die Realität? Gibt's am Anfang wirklich schön Kartoffelsalat und dann wird ordentlich die Gurke reingehalten? Das würde mich persönlich interessieren. Und was kostet es? Und was kostet es? Und wie kommt man rein? Also gibt's so eine Art Fressenkontrolle an der Tür?
Genau, das ist halt das, was ich mir denke. Gibt's da auch einen Türsteher, der dann sagt so, Leute, ja, oder muss man sich da anmelden oder muss man das online machen oder Fotos schicken? Keine Ahnung, Alter. Das ist ja, wie die da vorgehen. Also, weil, wenn da jeder...
Ja, du kannst ja nicht sagen, ey, du bist zu hässlich, oder? Das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht draußen stehen und sagen, mal, du, also ganz ehrlich, wir haben heute hier zwei heiße Weiber am Start und ein paar gut aussehende Typen. Ganz ehrlich,
ja, aber Mann, ich, das so ist ja in der Disco...
Cornichon.
Aber im Club ist doch genau das Gleiche. Da sagt der Typ ja auch nicht zu dir, hey, du bist hässlich. Der sagt halt, deine Schuhe sind hässlich. Oder der sagt, heute nur in Begleitung einer Frau. Oder der sagt, nee, heute nicht. Oder der sagt dir jetzt auch keinen richtigen Grund.
Alter, ist eine meiner Lieblingsgeschichten von dir, wo du erzählst, wie du früher immer mit deinen Kumpels, wo ihr immer vom Club stand und so getan
ja,
hast,
als wärt
ihr Italiener und so, damit ihr reinkommt.
Diese Hurensöhne. Ja, aber was willst du machen, Basti? Ja? Ich schwör's dir, Basti, ich schwör dir, das war für uns... einfach eine Tortur, Alter. Weil das Ding ist, das Schlimme ist, ja, weil du machst dich zu Hause fertig. Weißt du, du gehst wirklich, also du gehst zum Friseur, ziehst dich gut an. Ja, du freust dich auf den Abend und dann gehst du halt sitzt mit deinen Kumpels und ich meine, es gibt ja eine Zeit, dass man ist Single, weißt du, drei Jungs, alle Singles und wollen halt Mädels kennenlernen. Ja, wo soll ich sonst machen? Soll ich jetzt beim Edeka einkaufen gehen oder was? Und dann willst du natürlich in den Club gehen, du willst tanzen und so kommt man ja auch ins Gespräch. Das war halt früher so, da gab's ja überhaupt kein Social Media oder so. Und dann halt immer
ey, das war wirklich so, Basti, dass wir mal versucht haben, in 3-4 Clubs reinzukommen und wir sind überall nicht reingekommen, Alter. Und dann musstest du halt, dann war das Ende der Geschichte, dass du an der Tankstelle gelandet bist und halt dann dort getrunken hast und dich zugekotzt hast. Und dann, keine Ahnung, irgendwelche Frauen, die dort vollgetankt haben, versucht das noch abzuchecken.
Hey, hi, ey, wir stehen hier zufällig neben dem TK-Regal, hier gibt's ein paar geile Pizzen, ja. Habt ihr nicht Bock mit uns abzuhängen?
Nee, ohne, nee, du sitzt hier, du stehst ja draußen am meisten so, weißt du? Und dann an der Tanke und dann du so, ey, du siehst aber gar nicht so aus, als würdest du einen Diesel fahren. So dumme Sprüche, aber.
Du weißt, wie man Frauen rumkriegt.
Ja, aber Basti, das war wirklich schrecklich, Mann. Und dann kam halt so
dumme... Kann ich mir vorstellen, aber erinnerst du dich nicht, wenn ihr reingekommen seid, man hatte immer, also in meiner Jugend war immer so, man hatte immer einen Freund dabei, war ja immer vorglühen, ne? Vorglühen, man hat sich vorher schon einen geballert irgendwo.
Mit gar nicht.
Billigem Scheiß.
Bei dir ja, bei uns nein, Alter, weil wenn du nur ein bisschen nach Alkohol gerochen hast, war schon der Grund, dass du nicht reinkommst. Also du warst wirklich, das war wie ein Vorstellungsgespräch, Alter. Als würde ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Gut anziehen, Haare machen, versuchen dich richtig zu artikulieren am Eingang. So.
Meine Hobbys sind Lesen,
ja. Schwimmen. Ich schwör's dir, Basti, weil der fragt dich ja dann so, warte ich schon mal hier drin? Und dann musst du halt höflich antworten. Nein, wir waren noch nicht hier. Wir gehen normalerweise immer in den Club. Wir wollten heute, verstehst du? Und der Typ, mit dem du redest, das ist ja das Schlimme, der Typ, mit dem du redest, der hat nicht mal einen Schulabschluss, Alter. Verstehst du? Dieser Türsteher, das ist ja so einfach der Hängengebliebenste, Alter.
Der Club wird er nicht reinkommen.
Ja, der wird selber nicht reinkommen, deswegen steht er dort auch an der Tür. Das sind meistens so Hängengebliebene. Verstehst? Und dann labern die dich noch voll und so, ey, Alter, heute nicht und so. Und du denkst dir so, du Fischmeck, Alter. Du Fischmeck. Das ist der Typ, der bei der Bank keinen Kredit kriegt. Das ist der Typ, der immer auf dem Behindertenparkplatz parkt, wenn du den ansprichst, dass er gleich ein Messer rausholt. Das sind diese Typen, die im normalen Leben die größten Arschlöcher sind. Und den stellen sie an eine Tür und lassen ihn über dein Leben, über deine sozialen Kontakte entscheiden. Überleg mal, das wäre genauso, wie wenn du...
Das stimmt, die größten Arschlöcher.
Das ist eigentlich genauso, wie wenn du auf Instagram gehen willst. Du machst deine App auf und auf einmal erscheint rechts oben ein Bildschirm, okay, ein Videochat, und dann ist da so ein Murat, der guckt dich an und sagt, heute nicht, Basti. Und du so, warum? Du so, heute sind genug Männer schon in Instagram, morgen wieder. Verstehst du? So ein Moment ist es, wo du denkst, hä, warum? Ja, aber, alle anderen kommen doch rein.
Aber ich habe ein Foto, ich will das Foto posten.
Ja, genau.
Alter, ist schönes Foto, aber heute
ja,
nicht.
Ja, genau, wirklich.
Ey, also ich kann das nachvollziehen, aber bei uns war es wirklich so, ich erinnere mich nicht an so viele Situationen, wo wir nicht reingekommen sind, aber woran ich mich erinnere, war immer vorglühen, also vorher ein Saufen, irgendwo in der Wohnung von dem, der schon eine Wohnung hatte und dann zur Disco mit dem Fahrer, du hattest immer einen, den mochte eigentlich keiner so richtig gerne, aber der war halt der Fahrer, die Eltern von dem hatten ein Auto und der musste dann halt fahren und eigentlich sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht mitgenommen. Ich weiß, dass du jetzt gleich den Gag machst, dass ich das war, aber das stimmt gar nicht.
Wir hatten Leute, die waren noch
unbeliebter als ich. Und dann sind wir mit ihm, sind wir dahin und wir hatten immer einen, das immer Totalschaden, immer einen dabei, der sich vorher so weggeschossen hat, dass du ihn gestützt in den Laden reintragen musstest. Ja, und wenn du 5-6 Leute warst, hattest du so den Arm unter deinem Kumpel, der total besoffen war und versuchtest den wirklich wie so Pinocchio, wie so eine Handpuppe so am Leben zu halten, damit der Türsteher nicht merkt, dass er gerade einen total besoffenen in den Laden reinlässt. So, ne? Dann vorher nochmal so frisch gemacht auf dem Parkplatz so, ey, Alter, du musst jetzt halten, Tom, du musst jetzt durchhalten, ey, du musst jetzt durchhalten. Ne? Und ja, ist kein Problem. und dann trägst du den da rein, wirklich wie so eine Leiche, weißt du, die Augen so halb offen, so ein Stück Kotze noch auf dem T-Shirt und versuchst irgendwie an dem Türsteher vorbeizukommen oder den abzulenken oder so. Daran erinnere ich mich total gut. Und das Schlimme war ja eigentlich für den du dann mit reingeschleppt hast, war der Abend vorher schon am Ende. Den hast du dann einfach irgendwo hingesetzt.
Ja, das stimmt.
Und dann irgendwann ist der sowieso komplett abgestürzt. So, ja, willst du jetzt ein Wasser trinken? Ich finde, das sind so die Sachen, die man natürlich romantisch verklärt. Aber dieses Abstürzen in der Disco und so, an dem Abend, nicht geil, natürlich nicht. Aber trotzdem erinnere ich mich gerne daran. Ich erinnere mich gerne daran, wie ich meine Kumpels irgendwie aus dem Herrenklo rausgetragen habe oder wie es Schlägerei gab oder so. Das sind so Sachen, die an dem Abend immer scheiße waren. Natürlich, total, weil der Abend war zu Ende. Keine Ahnung, einer hat auf die Tanzfläche gekotzt, was weiß ich. Aber trotzdem sind es die Sachen, an die man sich 20 Jahre später noch erinnern kann.
Was, ich erzähle mal eine Geschichte. Ich war im Stuttgart in einem Club, Zapp. Das war ein richtig cooler Club. Also coole Musik, so voll mein Style. Reingekommen, alles war cool. Toller Abend, aber broke. Hat kein Cash, okay? Ich hatte, glaube ich, mir einen Jackie Cola gekauft und war schon so ein bisschen besoffen. Und dann hast du halt gehofft, dass dich irgendein Kumpel einladet. Aber an dem Abend war das wirklich nicht der Fall. Und jetzt war ich so, fuck, Alter, ich glaube, ich hatte nur noch so 6 oder 7 Euro und ich mag halt kein Bier. Ich habe nie Bier, nee, also ich habe jetzt, wenn ich in Club, ich habe früher nie Bier getrunken. Jetzt habe ich das mal probiert, aber es schmeckt mir nicht so. Also es ist jetzt nicht so, okay, im Sommer vielleicht, dass man sagt, richtig heißer Tag und dann komm, kaltes Bier, okay, vielleicht. Aber so im Club wollte ich halt immer so einen Longdrink. Auf jeden Fall, ich... Kein Cash, Alter, 6, 7 Euro. Und dann gehe ich so diese Getränkeliste durch und guck halt, was da so alles gibt. Und dann stand da auf einmal ein Getränk, Purdy's, okay? Und ich so, boah, geil, Alter, das hole ich mir jetzt, Purdy's. Und dann habe ich dem Typen gesagt, neben mir, jetzt weiß ich auch warum, neben mir war eine Tussi, die hat das in der Hand gehabt. So eine goldene Flasche war das, okay? Dann habe ich zu dem Typen gesagt, ich so, was ist das? Der so, Purdy's. Und ich so, ist das gut? Und der so, ja. Also dumme Frage halt so, ist das gut? Und der so, ja. Und ich nehme das, Alter, und trink das. Und ich so, boah, Alter, das haut dir übel weg und so, weißt. Ich war dann so voll richtig besoffen, Alter, im Club. Und hab mir gedacht so, boah, shit, Alter, was war das für ein Drink? Und jahrelang habe ich immer mir dieses Purdy's, also immer so im Kopf gehabt, so, ey, ich habe dieses Purdy's getrunken und das hat mich voll weggehauen. Weißt du, was jetzt der Hammer war? Dass ich das jetzt vor ein paar Jahren rausgefunden habe, was das war. Weißt du, was das war? Das war Ginger Ale, Alter. Das war einfach nur fucking Ginger Ale. Und auf der Karte, ich wusste damals nicht, das war im Jahr 2000, Alter. Ich habe noch nie Ginger Ale in meinem Leben gehört, aber ich habe G-I-N, Gin, gelesen und habe gedacht, das ist Alkohol, Alter.
Yeah, das ballert.
Ja, und jetzt, das fand ich so krass, weil dieses Placebo, ich habe mir eingebildet, ich bin besoffen und ich sag dir ganz ehrlich, Basti, ich war an dem Tag im Club, war ich einfach besoffen, weil ich es mir eingebildet habe. Ich habe mir gedacht, boah, Killer, the full Killer und so, und ich habe einfach nur fucking Ginger Ale getrunken.
Wahrscheinlich geht aber wirklich. Ich hatte auch eine Bekannte, die hat war immer betrunken von Sprudelwasser. Und wir so, Alter, du hast Sprudelwasser getrunken. Ja, aber ich vertrag die Kohlensäure nicht. Und da habe ich auch mal gedacht, entweder bescheißt die sich selbst, die will also sich billig machen. Oder die hat total Schaden. Ich habe jedenfalls nie gecheckt. Ich war halt früher auch immer in so
Lesen.
Von Kohlensäure. Es gab 4 Clubs meiner Jugend. Es gab das Soundgarden in Dortmund. Das ist mittlerweile ein Wohngebiet. Richtig schade, weil das war ein geiler Laden. Nur in einem Rückblick. Damals war es eigentlich ein Assischuppen wahrscheinlich. Viele, die uns gerade zuhören, werden sich daran erinnern, weil die auch da gewesen sind. Und wenn du vor 10 Uhr gekommen bist, hast du die Sachen billiger bekommen. Also, wenn du vor 10 Uhr da warst, kriegst du eine andere Karte als die anderen.
Großraumdiskothek war das. Das war eine Großraumdisse dann. Okay.
Ja, gut, die hatten nur 3 Hallen. Also, es war nicht so Großraum. Aber es waren halt 3 Hallen. Und dann kriegst du eine Karte und kriegst dann rechts des Abends Jackie Cola, Amaretto Apfel und so billiger. Und das war sowieso schon, wenn man mal zurückblickt. Ich glaube, da hat sowas wie Gin Tonic hat 2,50 Euro gekostet. 2,50 Euro, ja.
Was?
Das war nicht wie heute, nicht heute 9,80 Euro, 2,50 Euro. Allerdings war auch nicht viel drin. Dann gab's das Pulp, das war so der Swingerclub der Clubs in Nordrhein-Westfalen, weil da war, bevor du in die Halle kamst, die hatten eine Halle mit Musik, war ein Rundgrill mit Würstchen und Kartoffelsalat und Nudelsalat und so. Und das war alles im Eintritt mit drin, so wie im Swingerclub. Nur, dass nachher nicht gefickt wurde oder zumindest nicht zwingend gefickt wurde. Nur gefickt wurde, wenn du eine Chance bekommen hast. Das ist das Einzige, was es, glaube ich, heute noch gibt. Dann gab es das Underground hier in Köln. Das gibt's auch nicht mehr. Das ist mittlerweile jetzt auch, wird zu einer Schule umgebaut, auch mega schade. Da sind mega viele Bands damals aufgetreten. Das war der geilste Club in ganz Köln für Leute mit meinem Musikgeschmack. Und das Big Island, das habe ich dir aber schon mal erzählt, da bin ich von einem Türsteher durch einen Zigarettenautomaten geworfen worden.
Ja, das hast du mir erzählt.
Das ist nicht so gut geendet. Das gibt's auch nicht mehr, aber wenn es das noch gäbe, wäre da heute immer noch ein Bild von mir direkt am Eingang, auf dem stehen würde, der auf gar keinen Fall in diesem Leben nochmal. Also, und ich glaube, das war halt auch die Zeit, erinnerst du dich noch an Alkopops?
Alkopops, natürlich. Das wurde doch dann verboten.
Ja, mega, ey, ohne Scheiß. Also nein, ich bin nicht für Alkohol, für Kinder und so, ne? Aber 2001, 2000 haben wir alle Bacardi Rigo gesoffen.
Ja, Mann, das war aber Killer.
Ich hab das geliebt. Oh,
Bacardi Rigo, stimmt.
Das war boah, mega lecker.
Ja, Mann, das war Killer.
Wir haben kistenweise Bacardi Rigo und das hatte, glaube ich, 9% oder so, weil das war ja eine Mischung, also es war ja eine Art Longdrink oder so, keine Ahnung.
Ja, und dann haben doch die Politiker gesagt, ja, weil das süß schmeckt, trinken das viele Jugendliche und wir haben ein Alkoholproblem. Oder Morok, jetzt trinken die alle Wodka, Alter, einfach Wodka. Die sind einfach jetzt alle Totalschaden, Alkoholvergiftung, Leberzirrhose mit 14. Weil die sich alle schon mit 12 Flaschen Wodkas geben. Mann.
Ja, weil das total, das Dämliche war ja, die haben nicht die Altersgrenze davon hochgesetzt und haben gesagt, okay, das ist jetzt erst ab 18 Jahre, sondern die haben den Preis erhöht. Die haben irgend so eine Branntweinsteuer da drauf gekloppt. Vorher kostete so eine Flasche am Kiosk oder wenn wir uns einen Kasten gekauft haben, kostet die Flasche 1,30 Euro. Und dann auf einmal kostete das irgendwie 6 Euro. Und machte halt, weißt du, wenn du, keine Ahnung, du bist 18, du hast 100 Euro Taschengeld im Monat, dann macht ein Getränk für 6 Euro halt einfach keinen Sinn mehr, so, ne? Und dann, ich glaube, ich habe das nie wieder gesehen. Es gab Bacardi Breezer, es gab Bacardi Rigo und es gab noch Smirnoff Eis.
Smirnoff Eis.
Ja, da habe ich mir, ich habe so total, mein erster Komplett-Totalschaden davon, glaube ich, von Bacardi Rigo, weil das schon geknallt hat. Ich glaube, das ist komplett ausgestorben, das gibt's nicht mehr. Ich würde total gerne nochmal ein Bacardi Rigo trinken. Wahrscheinlich würde ich sehr schnell feststellen, dass das wie Pisse geschmeckt hat, aber das ist so eine meiner Erinnerungen an meine Jugend.
Nein, das glaube ich nicht. Das hat cool geschmeckt, Mann. Das hat echt cool geschmeckt. Das war auch ein guter, cooler Drink, also auch in der Flasche. So Desperados und so ist ja alles erlaubt noch, weißt, wo ich mir denke, okay Leute, das, oder Wein, ich verstehe es nicht. Also das war echt, ich glaube, das war eine komische Entscheidung.
Also weißt du, die 14-Jährigen kaufen sich dann halt einfach eine Pulle Wein mit 12% und trinken halt die. Und trinken dann halt keine, also die Entscheidung hat für mich damals, dass ich war mega angepisst, die hat absolut keinen Sinn gemacht so, weißt du, weil du denkst so, okay, die haben ja nicht Alkohol verboten, sondern die haben dieses eine alkoholische Getränk verboten. Dann gehen die 15-Jährigen halt hin und sagen, ja gut, dann lasse ich mir von meinem 18-jährigen Kumpel halt eine Pulle, wie du sagtest, Wodka mit Fanta oder so mitbringen. Ne? Das ist totaler Kappes. Du kannst Leuten sowas dann nicht verbieten, indem du dann den Preis hochsetzt oder so.
Basti.
Das ist totaler Quatsch.
Aber weißt du, in welchem, also in Stuttgart gab es schon ein paar Clubs so, also wir haben ja, weißt du, bei mir war halt das Ding, ich habe immer Hip-Hop gehört. Hip-Hop, R&B, Black Music. Und es gab halt nur 2-3 Clubs, wo du wusstest, okay, da kann ich hin. Und wenn du da nicht reingekommen bist, die anderen Schuppen waren halt eher so Popmusik oder Charts oder, sag du es mir, Techno und so. Und dann hattest du halt keinen Bock. Aber der krasseste Club, in dem ich mal war, das war in der Nähe von Mannheim, Schwetzingen, okay? Und der Laden hieß Krypton. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Alter, das war von den Amis. Die ganzen Amerikaner sind dorthin gegangen. Okay? Marok, wir sind dort reingekommen und wir waren ja damals so Hip-Hop, Klamotten, Baggy-Hose. Jetzt kommen wir dort rein. Das ist ein Club, nur Schwarze. Aber alles voll die Ochsen, voll die Player und alle sehen halt voll. Und jetzt kamen wir so 3 Weiße mit so... Kennst du so Pretty Fly for a White Guy? Und in dem Club waren so Käfige. In dem Club waren so Käfige aufgebaut. Und und die haben so da drin getanzt so. Und wir waren so, what the fuck? Und keiner hat uns angeguckt, weil wir waren voll die Fischmecks dort, weißt du? Und das waren alles so, und im Jahr 2000 voll die durchtrainierten Ochsen, alles voll die Tiere, voll die Player, weißt du? die sahen halt alle voll krass aus und wir waren so, hey, wir haben auch Baggy-Hose, wir können auch Hip-Hop tanzen und so. Und das war echt so ein Moment, wo wir dann, ich kam mir vor wie so ein 60-Jähriger, der in den Club geht. Weißt du, du warst eigentlich so voll.
Aber es gab in jedem Club, wo du es gerade sagst, gab es die gute Klofrau. Also eine Klofrau, die total nett war, gab es im Soundgarden auch, die immer so Gags gemacht hat und der man immer extra Trinkgeld gegeben hat und die so, die Roswitha mit dem großen Herz, so, die gab es in jedem Club.
Ja,
und
stimmt.
Es gab immer 1, 2, 3 strange alte 60- bis 80-Jährige, sogar das habe ich gesehen. Du stehst da, weißt du, bist 19, um dich herum nur so 18, 17, 19-jährige Mädels und dann auf einmal kommt so ein Typ mit Glatze rein, so 65, mit so einer Camouflage-Hose und fängt an zu headbangen. Und denkst so, okay, das ist strange. Und
ja, aber entweder
der war cool oder der war was strange. Die beiden
den lassen die meistens rein. Solche Leute lassen die meistens rein, weil die wissen, die trinken, also die zahlen gut.
Die zahlen gut und die sind harmlos, ne?
Genau, der steht dann an der Bar, der trinkt dann, bestellt dann, keine Ahnung, eine Flasche Jackie alleine und lädt dann 2, 3 Leute an der Bar ein, aber macht dann alleine einen Umsatz von 250 Euro. Klar lässt du den rein. Wie wenn
aber
du
auf
da
der anderen
drei
Seite, ich find's auch, im Rückblick, damals fand ich strange, wenn da so ein alter Sack aufschlug, im Rückblick denke ich aber auch, ehrlich gesagt, jeder hat das Recht, tanzen zu gehen. So, ich finde das Quatsch dann, weißt du, wenn die noch Bock haben, ist ja eher geil, als wenn sie keinen Bock darauf haben.
Ja, aber ich denke mir so, irgendwann, klar, natürlich, aber ich denke mir halt immer, es...
alles hat seine Zeit.
Ja, alles hat so seine Zeit und es gibt ja wirklich Bars, wo auch ältere Leute sind, wo auch Headbang-Musik läuft. Klar will man diese Atmo oder man geht auf ein Festival oder so oder im Sommer gibt man sich halt Vollgas, so Festival-Flashes. Aber ist schon ein bisschen strange, wenn du halt in den Club reingehst, wo nur so 18, 19, 20-Jährige sind und dann steht da ein 60-Jähriger und labert dich noch an der Bar voll so, ey, voll cool hier, hä? Macht dir Spaß. Und dann denkst du dir so, halt die Fresse, Alter. Aber weißt du, was ich auch glaube?
Gehst du noch in Clubs? Gehst du noch in Clubs?
Nee, Basti, nee, gar nicht mehr. Wirklich. Also ich war letztens mit meinen Cousins unterwegs. Also ich bin ja inzwischen in so einem Alter, dass ich eher das gleiche Alter habe wie der Clubbesitzer, anstatt die Besucher. Und ich war mit meinen Cousins in ein paar Clubs in Stuttgart, ein bisschen so rumgelaufen und so. War aber am Ende des Tages war es ein bisschen unangenehm, muss ich auch sagen. Weil
wegen deinem Job?
Ich glaube, nicht nur wegen meinem Job, sondern halt auch wegen meinem Alter. Also ich bin jetzt 39.
Alter, hör doch auf, komm.
Nee, ich bin 39 und ich bin nicht mehr so, dass ich... aber ich glaube, es spielen viele Faktoren so eine Rolle. Erstens, dass ich Breakdancer bin, ich habe mein Leben lang getanzt. Ich habe mein Leben lang an der Bar gearbeitet, ich habe mein Leben lang Party gemacht und ich kann nicht mehr irgendwo tanzen und jetzt auch mit meinem Beruf, ohne dass ich unbeobachtet bin. Also ich glaube, wenn ich in einen Club gehen würde, dann würde ich vielleicht nach Holland gehen, in einen Club, wo mich keiner kennt. Weißt du, wo du einfach in der Ecke stehen kannst, tanzen kannst, ohne dass jemand rüber guckt. Weil in dem einen Club habe ich versucht, ein bisschen zu tanzen und ich habe gemerkt, voll viele Leute schauen. Natürlich würden die schauen. Ich würde auch schauen, würde ich, keine Ahnung, jemanden, wenn ich in einem Club bin, ich sehe auf einmal, ich bin jetzt nicht so bekannt wie Barbara Schöneberger, aber halt auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ich würde Barbara Schöneberger sehen, dass die halt Party macht dort. Dann würde ich auch die ganze Zeit gucken und denken so, ah krass, Barbara Schöneberger, ah guck mal, die tanzt. Und, weißt du, also das ist ja immer, dass man dann halt rüber guckt. Das ist ja normal. Ja, das ist komplett normal. Man kann es den Leuten ja nicht übel nehmen. Aber du fühlst dich halt die ganze Zeit beobachtet.
Ich bin auf Tour mit einem alten Freund in Bielefeld in den Club gegangen. Und es war genau so, ne? Also ich höre ja andere Musik als du, ich mag kein Hip-Hop und so, aber trotzdem, ich war auf der Tanzfläche, ich hatte leicht eingetrunken. Es dauerte, glaube ich, 2 Minuten, dann einen neben mir, ey, du bist doch Basti Bielendorfer. Ich so, ja, hi. Ja, können wir ein Foto machen? Und natürlich sagst du ja. Das Problem ist, ab dem Moment, wo du mit jemandem ein Foto machst, ist ja allen anderen drumherum, die dich vielleicht noch nicht bemerkt haben, klar, okay, irgendwas ist mit diesem Typen und entweder gucken die danach, wer du bist, oder sie sehen's, also bemerken dich dann erst. Dann fing's halt an so, ne? Und nachher war ich dann halt irgendwie auf 20 Fotos drauf und jeder wollte noch mal kurz quatschen und geil, dass du auch hier feiern gehst und so. Und ich so, ja, hey. Wow, würde ich jetzt gerne feiern. Aber dieses sich öffentlich fallen lassen, also jetzt nicht irgendwie Schlägerei anfangen oder da in den Club kotzen, aber dieses mich wirklich, sagen wir mal, Oberkante einen volllaufen lassen und irgendwie einfach gehen lassen an dem Abend, ist halt nicht möglich.
Basti, ich war letztes Jahr in Alaçatı in der Türkei, bei Çeşme, Izmir die Ecke, okay? Ich bin mit ein paar Freunden hingegangen, ich wollte einfach mal abschalten, alles so hinter mir lassen. Ich war mit drei sehr guten Freunden dort und wir waren halt am Strand und immer wieder in Bars und so, Shisha-Bars. Und dann sind wir in einen Laden gegangen, ich glaube Esnaf heißt der, okay? Du kannst, richtig cooler Laden, Live-Musik, die Tische, du zahlst einmal einen Pauschalpreis, aber ist jetzt nicht so billig gemacht, so. Du zahlst einen Pauschalpreis, dann kriegst du so ein Menü, Vorspeise, Hauptgang und Dessert und Raki halt. So viel du willst. Oder Wein. Und ich habe erst gedacht so, okay, komm, Alter, ich gehe da jetzt hin mit den Jungs und so weiter. Dann waren wir dort und auf einmal, Alter, so, ich habe das jahrelang nicht mehr gemacht. Okay, und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, egal. Ich habe Raki getrunken. Ein Glas, zwei, auf einmal haben die das Licht gedimmt, Alter. Und dann kam so ein Typ, der hatte so Darbuka, weißt du, diese Trommel. Und der hat auf einmal voll die Party, auf einmal ging Mucke los, Alter. Dann kam so 90er Jahre, 2000er Jahre Musik, Popmusik. Und ich war noch so, schon krass. Und voll die coole Stimmung. Und du sitzt dran mit Kumpels, lachst, ist voll richtig coole Stimmung gewesen. So nach dem dritten Glas habe ich so die Tussen angeguckt, die da oben getanzt haben, war so, Alter, die können doch alle nicht tanzen. Am fünften Glas war ich dort oben. Hey, Alter. Und ich habe zu meinen Jungs gesagt, hey, ich will nicht auffallen, bla bla bla, ich will nur ein bisschen abschalten. Basti, ich war am Ende auf der Instagram-Story von diesem Laden, die haben mich aufgenommen, wie ich Bauchtanz getanzt habe. Neben uns saßen so 55-jährige Frauen, okay, die Geburtstag gefeiert haben und die haben das voll abgefeiert, dass ich mir diesen Flash dort oben gegeben habe, okay. Und dann haben mir auf einmal so Leute aus Deutschland geschrieben, so, Alter, was machst du? Du bist überall dort, alle Leute teilen gerade das Video und so. Und ich so, was? Aber halt erst am nächsten Tag. Ey, aber da habe ich mich richtig fallen lassen. Weil da habe ich mir wirklich gedacht, scheiß drauf, ist mir alles egal. Ich habe einfach nur so mit meinen Jungs für mich getanzt da oben, aber das war halt echt, Alter, dieser Tag, da war ich total schaden. Das war richtig total schaden.
Aber das muss ja im Leben auch noch vorkommen dürfen, auch wenn du eine öffentliche Person bist. So. Also warum solltest du nicht das Recht darauf haben? Weißt du, es muss ja nicht Lindsay Lohan-mäßig sein, dass man jede Woche 8 Fotos von dir sieht, wie du in irgendeinem LA-Club zugekokst, völlig zusammengesackt irgendwo rumsitzt. Aber an sich sollte doch jede öffentliche Person, auch Barbara Schöneberger oder auch, keine Ahnung, Luke, Leute, die sehr bekannt sind, sollten die Möglichkeit haben, einfach noch Spaß zu haben. Aber das ist halt immer das Problem. Im Club ist es ja noch schwieriger als woanders, weil im Club haben alle getrunken oder 90% haben getrunken. Und das führt wiederum dazu, dass natürlich die Leute, die um dich herum sind, noch viel mehr tendieren dazu, dich anzulabern. Weißt du, so auf der Straße, ich kriege das, was ich...
Ja, 90%, stimmt.
Also, ich merke sowieso immer, wenn mich jemand erkannt hat. Weil du merkst es einfach, Du merkst es sofort. Ja, weil so guckt dich halt keiner an sonst. Ahnung, wenn ich hier in der KVB sitze oder im Restaurant sitze oder so, dann gucken die Leute halt einfach durch mich durch. So. Und jemand mich erkannt hat, guckt er halt gar nicht mehr durch mich durch, sondern guckt halt die ganze Zeit immer so auf Boden zu mir. Und das merke ich ja. Und dann irgendwie so die Partnerin benachrichtigen, ne, dass man jemanden erkannt hat. Aber das versuchen leise zu machen, dann so am Arm so, das ist der Bastian Bielendorfer! Und denkst so, okay, jetzt wissen wir es. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, aber das Problem ist, in der Bahn oder so, dann sagen die es vielleicht nicht und schreiben aber 10 Minuten später, ey, wir haben dich eben erkannt, wir wollten dich aber nicht ansprechen. Und ich denke so, sprich mich doch, ist doch kein Problem. Schreibt mir doch nicht, dass ihr mich erkannt habt, sondern labert mich einfach an, weil dann muss ich nachher eure Nachricht lesen, weil dann ist ja sowieso vorbei. Aber im Club, wenn die beiden im Club sitzen würden und wären angetrunken, dann labern sie dich 100% an und dann ist es halt einfach nur noch anstrengend.
Weil wir sind echt schon in dem Alter auch, wo du merkst, so, wenn dich Typen angucken, bei mir ist zum Beispiel so, wenn mich Typen angucken, ich so, die wollen auf gar keinen Fallschlägerei. Ich weiß das schon so, ich so, nein, ich habe nicht aggressiv geguckt, dann weißt du, die haben mich erkannt. Und wenn dich Mädels angucken, dann weißt du ganz genau, du so, ich bin definitiv nicht mehr in diesem Alter. Weißt du, dass du irgendwie Mädels anguckst oder sonst irgendwas, weil das Ding ist ja auch so, dass wir ja nicht rumgucken, so Blickkontakt suchen oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann irgendjemand angucke, weißt du so, ich weiß, ich bin nicht attraktiv. Ich weiß, du hast mich erkannt, ist cool, wir wissen. Aber das ist ja auch schön. Also ich feiere das wirklich. Und mich wird aber auch wirklich mal interessieren, ob uns die Leute mal erkannt haben vom Bratwurst und Baklava, irgendwo uns gesehen haben und uns sich nicht getraut haben, uns anzusprechen. Wenn sie das schreibt gemacht haben, das schreibt uns das, Leute, an bub, also bub@1live.de. Und ja, Basti, es ist schon wieder vorbei, Mann, Alter. Wieder
es ist schon wieder vorbei, aber einen Hinweis müssen wir noch machen, weil diese Folge ist die letzte Folge, bevor wir uns endlich mal wiedersehen, du kleiner Hasenzahn. Ja. Wir sind nämlich am 7. September, 7.9. sind wir in Dortmund im Westfalenpark am Juicy Beats Festival oder Gelände. Open Air, 500 Plätze, es ist fast ausverkauft. Es gibt noch ein paar Karten bei Eventim, egal, keine Ahnung, gibt halt noch ein paar Karten.
Ja, Eventim.
Ihr könnt sogar die Tickets, ihr könnt die Plätze, wo ihr sitzen wollt, selber buchen. Wir werden 2 Stunden Vollgas geben, werden richtig viel Spaß mit euch haben. Definitiv. Und ich werde unsere besten Tänze euch zeigen. Er macht Bauchtanz, ich mache Headbang. Und wir freuen uns auf euch. Wenn ihr noch vorbeikommen wollt, kauft euch ein Ticket, wir freuen uns.
Genau, und eine wichtige Sache noch, Waldschlägerei geprüft, nicht den Basti, den Fischmeck, Alter. Okay. Haut rein, Leute, macht's gut. Bis dann, das ist Bratwurst und Baklava. Peace.
1 Live. Bratwurst und Baklava.